beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Der Friede unseres Herrn Jesus Christus ist jetzt mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Überraschungen am jüngsten Gericht, so habe ich diese Predigt überschrieben. Überraschungen am jüngsten Gericht. Der Text beginnt: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und die Engel, alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Menschensohn und Herrlichkeit. Das, was den Himmel bisher erfüllt hat, bis zu diesem Augenblick und darüber hinaus, was den Himmel erfüllt hat, worauf sich viele freuen, das wird nun auch die Welt erfüllen, wenn Jesus wiederkommt. Das ist eigentlich die erste Überraschung, denn damit rechnet in dieser Welt eigentlich keiner. Er wird sie scheiden und trennen, er, wenn er wiederkommt. Er, der sonst immer nur eint, der immer nur Menschen zusammenführt, er wird sie trennen. Und dann heißt es in Vers 36, weil ihr das an mir getan habt, und ich ergänze es, tue ich das an euch. So müsste man das vollenden. Und nun kommt die Überraschung. Und am jüngsten Tage werden wir viele Überraschungen erleben. Hier die zweite Überraschung. Wann haben wir dich hungrig und so weiter erlebt? Wann denn bloß? Du bist doch König. Aber er lebt wirklich in uns. Und dass das nicht nur ein Spruch war, das auf einmal ist überraschend bei uns. Wir haben das ja schon oft gehört. Aber dass das kein Spruch nur ist, sondern tatsächlich erlebbar ist, das wird überraschend sein. Das ist die zweite große Überraschung. Du bist doch der König. Du bist doch Gott. Du bist doch Majestät. Wieso haben wir dich denn bloß hungrig gesehen? Und so weiter. Unsere Vorstellungen von Gott sind doch schlicht und ergreifend anders. Gott hungrig? Kann doch nicht sein. Jeder, der im Islam zu Hause ist, würde an diesem Punkt heftigst bestreiten, dass das überhaupt Gott sein kann. Aber ihr habt mich hungrig gesehen, durstig, ungekleidet, als Fremdling. Gibt es noch einen Text im Neuen Testament, der im Augenblick akuter sein könnte? Der im Augenblick unsere Wirklichkeit, die immerzu überall beschrieben und diskutiert wird, mehr trifft? Wann haben wir dich hungrig gesehen? Du König, du Majestät, du Gott. Lerne ihn jetzt zu sehen und zu erkennen. Jetzt, heute kannst du anfangen. Und du kannst ein Leben lang damit verbringen, ihn jetzt erkennen und sehen zu lernen. Wann? Nun kommt die Überraschung. Jüngstes Gericht, Tag der Überraschung. Im anderen lebt Gott wirklich. Das ist der Ort, den er sich selber ausgesucht hat. Und davon wird ihn schlichtweg nichts abbringen. Er lebt in dem anderen und gerade in dem, den du dir vielleicht angewöhnt hast, zu betrachten als einen, den du besser nicht in deiner Nähe hättest. Vielleicht riecht der streng oder was weiß ich, was an ihm sein kann, was du nicht magst. Die Überraschung besteht darin, am jüngsten Tag, im anderen lebt Gott tatsächlich. Und wer ihn heute erkennen und sehen lernen will, muss den anderen, gerade den Fremden, aber durchaus auch den Vertrauten neben ihm angucken und muss etwas entdecken. Und vielleicht ist das bei den vertrauten Menschen noch viel schwieriger. Bei dem Fremden erwartet man ja noch was Neues. Bei dem, der dir vertraut ist, vielleicht überhaupt nicht mehr. Und wenn du ihn dann mal anguckst, dann wirst du Jesus entdecken. Und dann wirst du ihn hinterher fragen, ja, wann war das denn? Wann? Und dann heißt es in Vers 40 weiter, Jesus antwortete, und nun spricht der König selbst, ohne Bild, direkt, was ihr getan habt, diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Mit einem Mal, kaum merklich, wird die gesamte Weltgeschichte, wird alles, was an Begegnungen in dieser Welt in jeder Sekunde stattfindet, auf ihn bezogen. Und das ausgerechnet auf den kleinen Nazarener, von denen man doch gar nicht mehr viel erwartet. Jetzt wird die ganze Weltgeschichte, und es muss leider so gesagt werden, Paris, der tägliche Flüchtlingsstrom, alles wird plötzlich auf ihn bezogen. Und Herr Seehofer soll sich vorsehen mit seinen Äußerungen, denn was er nicht tun will, das tut er ihm nicht. Und was du tun willst, das tust du ihm. Ich könnte es auch umdrehen. Das ist überraschend. Wir erwarten seine Menschen. Wir erwarten seine Gemeinde und begegnen ihm. Es gibt die Scheidung und die Trennung. Wenn er wiederkommt, dann trennt er und sagt, und ihr seid des Teufels oder auch mein. Dies ist schon ein schwer zu ertragendes Kapitel und dient zur Buße. Und das möchte ich hier nochmal sagen, was eigentlich Buße ist. Das kommt aus dem griechischen Metanoeistai, das heißt wörtlich übersetzt neu vom Leben her, von der Auferstehung, von dem Auferstehenden her denken. Vom Leben her denken, nicht mehr vom Tod. Aufmerksam machen kriegt man nicht durch Bomben hin, allenfalls ganz kurze Zeit. Aber ihr sollt jetzt vom Leben, von mir her denken, sagt der Auferstandene. Das ist Buße tun. Und diese Texte dienen zur Buße. Angesichts dieses Kapitels möchte ich zuerst etwas sagen zu unserer Welt. In dieser Welt müht man sich um den Frieden. Doch, man müht sich um den Frieden, man müht sich auch um die ganzen Flüchtlinge. Und das dient dem Frieden, wenn man sich um sie müht. Doch, das ist so. Angesichts dieses Kapitels auch wichtig. Das Bemühen ist deutlich. Man müht sich auch um die Menschen um einen herum. Ich will nur ein Stichwort sagen, Nähkaffee. Da muss man Unterschiede ansehen, zum Beispiel in den Interessen, in der Herkunft, in den sozialen Bedingungen, in den Religionen und Ideologien. Da gibt es große Unterschiede. Daraus erwachsen natürlich auch unterschiedliche Rollen. Viele Menschen und Völker versteht man nur aus ihren Gegensätzen in ihrer Geschichte. Zum Beispiel, die einen müssen erneuern. Das liegt ihnen so im Blut. Die anderen müssen bewahren. Und sie haben sich immer bekämpft in dieser Geschichte, obwohl doch ganz deutlich ist, dass beide nötig sind. Das vollzieht sich im Gegeneinander und dazu braucht man Macht. Wenn man sich behaupten will in dieser Welt, braucht man Macht. Zwischen zwei Systemen gibt es kein Verstehen. Da gibt es keine Barmherzigkeit. Da gibt es auch keinen echten Besuch und kein echtes Suchen. Wovon sind Menschen also geleitet? Sind sie von der Barmherzigkeit geleitet oder von einem System? Systeme wollen immer Heil bringen. Das gilt für den Islam genauso wie für das Christentum. Das gilt für den Kapitalismus genauso, wie es für den Kommunismus galt. Im Westen tritt man mit dem System des Kapitals auf und dahinter steckt die Gier des Menschen. Der Kapitalismus hat deshalb eine etwas realistischere Sicht, weil er den Menschen als gierig einschöpft und danach sein ganzes Weltsystem aufgebaut hat. Damit tritt der Westen auf. Das System muss funktionieren und der Mensch auch. Haben statt sein ist die Devise. Das System muss funktionieren und wenn es nicht funktioniert, muss man es funktionabel machen. Wer Macht einsetzt, um sein System durchzusetzen, ist ein Gebundener. Er braucht die Macht. Er kommt ohne nicht aus. Macht hat nicht die Macht, auf Macht zu verzichten. Das ist vielleicht so etwas wie ein Merksatz. Macht hat niemals die Macht, auf Macht zu verzichten. Sie kann nicht selber sich aufgeben oder verkleinern. Die Macht ist auch selber gegenüber sich selber ohnmächtig. Sie muss sich behaupten. Sie muss sich zum Haupt machen. Und wenn wir alle darüber nachdenken, wissen wir, wir oder unsere Macht ist nicht das Wichtigste. Wir sind nicht das Wichtigste, wir sind nicht das Haupt. Macht kann sich nicht selber aufgeben. Da muss es Verlierer und Gewinner geben. Bei uns muss es das nicht. Das ist die Überraschung. Wenn wir Abstimmungen machen, denkt doch einmal dran und lasst uns die Abstimmungen so machen, dass es auch vorher bedacht wird, dass es keine Verlierer und Gewinner gibt. Du magst denken, wie soll das gehen? Doch, darüber kann man ja reden. Aber die Macht ist sich selbst gegenüber ohnmächtig. Bei uns muss es keine Verlierer und Gewinner geben. Christen können kein System anbeten. Mag es noch so überzeugend sein. Christen können kein System anbeten. Das heißt, sie brauchen keine Gewinner und keine Verlierer. Sie können in allen Ordnungen leben und ihre Versöhnung, das Wort vom Kreuz, mitbringen. Und denkt doch einfach mal bei Abstimmungen dran. Wir sollten die Situationen in der Welt zuerst durchschauen. Wie aber geht das? Ein paar Grundsätze. Die Unterschiede in der Welt rufen immer Misstrauen hervor. Jetzt kommen Fremde zu uns und wir sind sehr verhalten. Das wäre noch die positivste Weise. Die Angst geht manchmal so weit, dass wir mit Feuer auf ihre Behausungen reagieren. Unterschiede in dieser Welt rufen Misstrauen hervor. Misstrauen aber ist die Folge einer tiefen, innewohnenden Unsicherheit. Deshalb muss man sich sichern und schützen. Und man tut es mit den Mitteln, die man hat, die man zur Verfügung hat. Und wir nennen diese Mittel Waffen. Macht ist Ausdruck eines tiefen Misstrauens. Misstrauen aber ist die Folge einer tiefen Ich-Schwäche. Einer tiefen Ich-Schwäche. Da fehlt in der Mitte der Persönlichkeit etwas. Zum Beispiel Sinn. Zum Beispiel Vergebung. Denn keiner kann ohne Sinn und Vergebung in dieser Welt leben. Und das stimmt für einzelne Menschen wie für Völker und Gesellschaftssysteme. Wer ich-schwach ist, wird immer großkotzig auftreten müssen. Je größer die Schwäche, desto größer das Misstrauen. Das ist so und das wird auch in dieser Welt so bleiben. Und es kann sein, dass du daraus ausbrichst Buße tust, also vom Leben her denken lernst und es beginnt etwas Neues. Er hat der Mensch dieser Welt, der Mensch des Misstrauens, hat Angst, seine Schwäche wird entdeckt und dann ausgenutzt und seine Verwundbarkeit wächst. Er wird sich folglich umso größer aufblasen, immer mehr Macht einsetzen, damit seine Schwäche nicht entdeckt und ausgenutzt wird und er nicht verwundet wird. Das ist eine meiner Deutungen zu Herrn Putin, wie er sich im Augenblick aufspielt. Der verlassene Mensch wird immer den starken Menschen schauspielern müssen. Und nun vergleich das einmal, nimm dir mal ein paar Minuten Zeit und vergleiche das mit Jesus. Das, was ich eben beschrieben habe, woran der Mensch insgesamt, der Mensch der Ich-Schwäche nicht vorbeikommt. Nun vergleich das mal mit Jesus. Er hat das nie nötig gehabt, bombastisch aufzutreten. Im Gegenteil, er wird bezeichnet als der, Hermann Betzel hat ihn so bezeichnet, der auf kleinstem Raum mit bescheidensten Mitteln das Größte leistet. Der verlassene Mensch wird immer den starken Menschen schauspielern müssen. So etwas muss man wissen. Man darf es dem Menschen aber nicht vorwerfen, ihm deshalb nicht verklagen, sonst vertieft man in diesem Vorwurf dieses System und verhindert Glauben. Das gilt für Gesellschaften, Staaten, aber es gilt bei dir und mir genauso. Zum Beispiel, wer bissig ist, ist meistens verletzt. Wir haben die innere Stärke nicht. Der gottverlassene Mensch muss misstrauisch sein. Er hat keine andere Möglichkeit, denn es fehlt ihm etwas, was ihn trägt und was ihn führt. Wer ohne Gott lebt, der muss sich selber schützen. Wer sich selber schützt, muss eigene Machtmittel einsetzen, muss Macht ausüben. Der Mensch der Ich-Schwäche kann dieses vor anderen und dieses von anderen weder zugeben noch ertragen. Deshalb tut der Mensch, wenn er Gott kennenlernt, Buße. Er denkt um, weil er diesen Kreislauf durchbrechen muss, wenn er leben will. Er wird von Gott durchbrochen in dir und dann wird ihm dir nahegebracht, doch das mit dem Nachdenken über das Leben, über ihn neu zu beginnen. Wer ohne Gott lebt, der muss sich selber schützen. Wer sich selber schützt, muss eigene Macht einsetzen. Und deshalb tut der Mensch, wenn er Gott kennenlernt, Buße. Sitzen sich zwei Menschen gegenüber, dann haben sie die große Chance und die Hoffnung liegt darin, dass sie sich als eine Einheit entdecken, dass sie entdecken, es gibt nur eine Menschheit und dazu gehöre ich dazu. Feinde, aber wir gehören zu einer Menschheit. Das ist eine Globalisierung, die vielleicht etwas ganz Neues hervorbringt. Alle sind Teile einer Menschheit, bei allen Unterschieden, die ja bleiben. Alle Menschen gehören zu uns, denn wir haben alle denselben Vater. Alle Menschen gehören zu uns, denn wir haben alle denselben Vater. Versöhnung heißt, die Menschen gehören alle zu mir, weil wir alle Gott gehören als unserem Schöpfer und so gehören sie alle zu uns, zu mir. Das kann man auch als Allversöhnung verstehen. Ich verstehe es nicht so. Denn die Trennung, die wir vollziehen und die es längst gibt von Anfang an, die bleibt. Und doch gehören sie alle zu einer Menschheit, sodass die Versöhnung mit ihm, also mit Gott und untereinander auch bleibt und von Gott geschenkt werden muss, weil wir sie selber nicht hinbekommen. Wenn es Not gibt, wie Krieg im Nahen Osten zum Beispiel, dann kann ich denken, dass darin Gott sein Kommen vorbereitet. Gott kommt in dieser Welt sub contrario, wie Luther das gesagt hat, unter dem Gegensatz. Er kommt nie so, dass du es sofort siehst und anfängst zu jubeln, sondern er kommt meistens unter dem Gegensatz. Wir sollten uns schon mal auf Überraschungen einstellen, denn wenn er unter dem Gegensatz kommt, wird es immer für uns überraschend sein, wenn er kommt. Anders kann man mit Gott nicht leben. In der Schwester und in dem Bruder ist Jesus unter uns wirklich. Und zweitens, in der Schwester und in dem Bruder ist er unter uns wirklich. Vom Ende der Welt reden wir Christen nicht anders, als er es getan hat. Denn wir wissen, das letzte Wort in dieser Welt, und schon das ist eigentlich überraschend, hat der für klein und unbedeutend gehaltene Nazarener. Milliarden von Menschen müssen sich vor ihm verantworten. Und zu dem sich verantworten gehört zuallererst, sich lieben zu lassen. Milliarden von Menschen müssen sich von ihm lieben lassen und dann ihm antworten auf seine liebevollen Fragen. Hör genau hin. Nicht die Presse, nicht das Fernsehen, auch der klügste Kommentar nicht oder andere Meinungsmacher haben das letzte Wort über dieser Welt und über deinem Leben. Das letzte Wort ist sein Wort. Und daraufhin leben wir. Das ist das Wort des Lebens. Und deshalb beinhaltet dieses Wort immer das Umdenken. Oder wie Luther es vielleicht unglücklicherweise genannt hat, das Bußetun. Das ist immer das Wort zum Leben. Die Konsequenz für unser Leben kann nur heißen, Herr, ab heute will ich mich weigern, das letzte Wort zu haben. Das letzte und entscheidende, wie ich dann immer tue, das entscheidende Wort zu haben oder das entscheidende Urteil zu sprechen. Weder über meine Geschwister, noch über mein oder das Leben dieser Welt, noch über Entscheidungen will ich schweigen, aber das letzte gültige Wort hast du, Herr. Wir wollen vielmehr fragen, Herr, was ich jetzt lebe, kann das denn vor dir bestehen? Ist es denn das, was du willst? In einem Kommentar habe ich gelesen den Satz, wo immer der Mensch dem Menschen in erbarmender Liebe begegnet, begegnet er Jesus, der dem, der der Barmherzigkeit bedarf, sich als Bruder verbunden hat. In der Tat der Liebe geschieht das Bekenntnis zu Jesus, ja, die Identifikation mit ihm. Das ist unsere Verantwortung, dass wir uns lieben lassen. Bevor du über einen anderen etwas sagst, frag doch mal, kann das vor Jesus, vor Gott bestehen, der das letzte Wort haben wird? Das führt nicht zur Angst. Angst duckt sich. Furcht lässt den Glaubenden sein Maß finden. Ich wiederhole das. Angst führt dazu, dass man sich duckt. Furcht lässt den Glaubenden sein Maß finden. Ich muss gar nicht zu allem was sagen. Aber wenn ich was sage, dann frage ich, Herr, entspricht das deinem letzten Wort, dem Wort der Barmherzigkeit? Denn das Gericht kommt. Und da hat Jesus das letzte Wort. Du und ich nicht. Übereinander nicht und über die Welt auch nicht. Mein Leben ist darin menschlich, dass es sich verantwortet vor ihm. Der Schritt zur Unmenschlichkeit liegt darin, dass ich Macht missbrauche und mich nicht mehr verantworte. Aus eigener Vollmacht und Kraft lebe, so als wäre ich auch aus eigener Macht geboren. Das ist der Schritt zur Unmenschlichkeit. Ich spreche wenig über die Hölle in meinen Predigten, um nicht Angst zu machen. Aber uns möchte ich heute sagen, ich will auch das heillose Ende sehen, das der Heiland der Welt durchaus geben kann. Ich wiederhole, es wird am jüngsten Tag überraschend sein, sagt Jesus. Was ist denn überraschend? Überraschend ist dieser neue Maßstab. Wer den kleinsten seiner Schwestern und Brüder geehrt hat, der hat ihn geehrt. In Jesus Christus liegt alles, was du brauchst. Auch der Maßstab der Barmherzigkeit. Nach dem Erfolg wird am jüngsten Tag nicht beurteilt. Und da uns das in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist das auch überraschend für uns. Barmherzigkeit in jeder Lage, nach der Art Jesu, Menschen und Verhältnisse zu begegnen, das kann vor Gott bestehen. Recht behalten ist zu wenig. Das kann vor Gott nicht bestehen. Aber Barmherzigkeit, Geduld, Versöhnung, das kann bestehen, weil es ihm gemäß ist. Die Geringsten sind die Jüngerinnen und Jünger Jesu, denn das sind die, die sonst keine Hilfe haben. Die Gemeinde Jesu hat nichts anderes als sein Geheimnis, das des Gekreuzigten, das Wort vom Kreuz. Jesus sagt etwas Unglaubliches über seine Gemeinde. Für die trete ich selber ein. Das habt ihr mir getan. Oder eben auch nicht getan. Das ist der Glanz seiner Gemeinde, dass er sich so mit dir und mir identifiziert und sagt, das habt ihr mir getan. Ihr habt es gar nicht gemerkt, das spricht für euch. Aber das habt ihr mir getan. Recht behalten ist zu wenig. Das kann nicht bestehen. Ich wiederhole das. Das ist der Glanz seiner Gemeinde. Darüber wird man überrascht sein, dass Gott sich mit diesem Haufen so identifiziert. Wie gehst du mit dem schwächsten Jünger um? Danach wird gerichtet. Und wenn das in der Geschichte geschieht, ist dieses Gericht immer auch ein Gnadenangebot. Ich will auch sagen, warum. Wenn Gott in der Geschichte richtet, dann ist noch Zeit. Dann richtet er mich aus und richtet mich auf. Keiner möge sagen, ich brauche nicht gerichtet zu werden. Keiner, bitte. Wer dem Gekreuzigten begegnet, wird auch gerichtet, denn im Kreuz liegt immer Gericht und Gnade. Und nur wo es Gericht gibt, gibt es auch Gnade. Auch wir müssen uns etwas sagen lassen und Buße tun, also umdenken, neudenken, vom Leben, vom Gekreuzigten und Auferstandenen her denken. Unser Abschnitt schließt, indem es da heißt, und sie werden in die ewige Pein gehen. Das ist ein Wort unseres Herrn. Ich verhehle nicht zu sagen, es ist schrecklich. Er hat es gesagt. Ich verstehe es nicht. Der Heiland der Welt hat es gesagt. Aber ich will auch sagen, was ich gelernt habe. Ich will flüchten in die zweite Hälfte dieses Satzes. aber die Gerechten in das ewige Leben. Und ich kann ihm inzwischen glauben, dass er aus mir einen Gerechten macht. Nicht, weil er in mir etwas hervorbringt, was ich dann zu tun hätte, aber er übernimmt mein Leben. Und da ist er zu entdecken. Und das macht gerecht. Ich will mich hineinflüchten in diesen zweiten, in die zweite Hälfte dieses Satzes. Aber die Gerechten in das ewige Leben. Das will ich ihm glauben. Sein letztes Wort ist das des Lebens, des ewigen Lebens, der Barmherzigkeit. Da hinein will ich mich flüchten in das ewige Erbarmen dieses Gottes. Denn mein Richter ist auch mein Retter. Herr, mach du etwas aus mir, denn nicht ich mache gerecht, aber du wohnst in uns und gestaltest uns und machst uns dir angenehm. Amen.